tiny little steps. Da gibt's kein Big Bang, da gibt's auch keine Patentlösung.
Keine Patentlösung für Customer Experience. Dieser Meinung unseres heutigen Gastes schließen wir uns sehr gerne an. Er ist Vorstand in der Finanzbranche und ein absoluter Vertriebsprofi. Wie könnte Kundenzentrierung aber dann gelingen?
Das ist ein permanenter Prozess. Also Kundenzentrierung heißt nicht, ich habe ein System, da sitze ich jetzt und babbel das da alles ein und dann bin ich total kundenzentriert. Das ist ja Quatsch.
Sich nur auf CX-Systeme zu verlassen, wäre also auch Quatsch. Was wäre dann eine Idee für Kundenzentrierung in der Zukunft?
Ich glaube, dem Kunden einen Zusatznutzen zu bieten, außerhalb des eigentlichen Produktes, was damit vielleicht verknüpft sein kann. Das wird der Schlüssel zum Erfolg für die Zukunft sein. Und deswegen sagen wir, je früher wir uns positionieren und das alles erlebbar machen, Zusatznutzen stiften, desto eher kommen wir natürlich auch mal durch diese schwierigeren Phasen.
Herzlich willkommen bei Sound of Customers.
Wie hört sich Customer Experience an? Wie kann dein Unternehmen noch besser gehört werden? Hol dir Inspirationen und Tipps.
In jeder Folge bringen unsere Gäste ihren ganz besonderen Sound mit und erzählen uns, wie sie ihr Unternehmen für Kundinnen und Kunden so richtig zum Klingen bringen.
Schön, dass du reinhörst bei unserem Podcast von Kunde 21. Wir sind Alexandra
und Barbara. Willkommen bei einer weiteren Folge von Sound of Customers, dem Podcast für Custom Experience für Leaders. Und heute, ja, schlägt mein Herz schon auch ein bisschen höher, weil ich auch zu meinen Wurzeln zurückkehren darf. Für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, ich komme ja ursprünglich aus dem Banking-Bereich und freue mich heute ganz besonders, dass wir ins Banking in unserem Podcast zurückkehren, unter Anführungszeichen, dürfen. Und man sagt im Banking ja so gerne, dass man über Geld nicht spricht. Heute, wir sprechen vielleicht nicht direkt über Geld, aber wir sprechen über Customer Experience im Geldbereich, im Banking-Bereich. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute den Vorstand Markt von der Deutschen Vermögensberatung Bank AG in Österreich bei uns begrüßen dürfen. Ganz herzlich willkommen, Renato Favro. Renato, schön, dass du bei uns bist.
Vielen Dank für die Einladung, Barbara.
Ganz wunderbar. Seit 1.4. in Wien und du hast bei einem Vorgespräch schon gesagt, du bist gekommen, um zu bleiben.
Genau. Bei Vorständen ist es ja so, die kommen und gehen. Und ich bin in einer Lebensphase, wo ich sage, ich habe mich nochmal entschieden, ganz bewusst entschieden und werde das, was ich für mich als berufliche Perspektive geplant habe, dann hier auch in Wien vollenden. Und bin ganz begeistert, aus Deutschland kommt hier jetzt in Österreich zu sein.
Okay, also deine berufliche Vollendung findet in Österreich statt. Ja. Sehr schön. Ich möchte einhaken bei dem, was Barbara gerade erwähnt hat. Über Geld spricht man nicht. In meiner Wahrnehmung sind wir hier in Österreich bei Geldangelegenheiten vielleicht noch verschwiegener oder verhaltener als deutsche Kunden und Kundinnen. Hast du auch die Erfahrung gemacht, Renato? Wie siehst du das?
Also die Erfahrung habe ich jetzt nicht gemacht. Jetzt sind ja schon ein paar Monate her und zur Vervollständigung, ich war ja auch schon mal in Österreich. Also insofern bin ich ja zurück so ein bisschen zu meinen Wurzeln. Aber nein, Barbara hat es schon gesagt, Alexandra, über Geld spricht man nicht so gerne. Aber, und jetzt sind wir in einer Zeit, wo sich vieles verändert. Finanzmärkte verändern sich. Die Bedürfnisse rund um das Thema Geld aktueller sind denn je, auch was Beratung betrifft. Und insofern kann ich nur sagen, aus unserer täglichen Praxis, Kunden sprechen gerne mit uns über Geldfragen, über ihre persönlichen Planungen. Und man muss aber das Vertrauen sich erarbeiten. Und ich glaube, das ist der Punkt. Der Kunde muss heute tatsächlich merken, dass er ernst genommen wird, dass es um ihn geht und nicht nur um reinen Produktverkauf. Ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg, um dann auch genau das Vertrauen zu gewinnen, was Geldgeschäfte braucht.
Die Alexandra hat es schon angesprochen, so ein bisschen den Vergleich Österreich und Deutschland. Du kennst ja beide Kundengruppen oder Kundenstrukturen sehr gut. Wo empfindest du denn, gibt es die größten Unterschiede in den Erwartungshaltungen zwischen österreichischen Kunden und deutschen Kunden?
Also Ich glaube, ehrlicherweise, es gibt keinen so wirklich großen Unterschied. Das, was so ein bisschen vielleicht in unterschiedlichen Systemen hinterlegt ist, ist, jetzt gucke ich mal, wir reden ja über alle Themen mit unserem Kunden rund um das Thema Finanz. Und eins, was mir ganz besonders aufgefallen ist, ist das Thema Krankenversicherung zum Beispiel. Das ist ja in Österreich ein komplett anderes System. In Deutschland kann man ja zwischen privat und gesetzlich in bestimmten Konstellationen wählen. Das geht ja nicht. Und insofern ist rund um das Thema Krankenversicherung eine ganz andere Erwartungshaltung bei den österreichischen Kunden, weg von dieser Zweiklassengesellschaft zu kommen oder weg aus diesem gesetzlichen System hin zu einer privaten Versorgung zu kommen. Das ist in Deutschland nicht so ausgeprägt. Das liegt vielleicht in diesem unterschiedlichen System. In Österreich ist meine Wahrnehmung, dass auf die Gesundheit mehr Wert gelegt wird, so will ich es jetzt mal. Aber ansonsten ist natürlich das Thema Sicherheit genauso verankert im Kundenbedarf wie in Deutschland. Das heißt, in volatilen Zeiten, man redet ja so gerne auch von dieser VUCA-World, in der wir uns bewegen, ist Orientierung immer gut. Und das heißt, das Bedürfnis mal grundsätzlich ist das gleiche, mit kleinen Facetten unterschiedlicher Natur. Und wenn ich auf das Thema Baufinanzierung gucke, da komme ich ja sehr stark aus meiner alten Funktion jetzt in der Deutschen Bankgruppe her. Da ist es schon so, dass der Deutsche eher das Sicherheitsbewusstsein in seiner Struktur hatte, also Festzinsvereinbarung. Das war hier in Österreich anders. Da ist sehr viel flexibel gestaltet worden. Aber das wäre Ihnen jetzt so wirklich die Unterschiede, wo ich sage, da gibt es welche. Ansonsten, ob das die Investmentberatung ist, würde ich sehr gleich sehen.
Du, Renato, wir hören sehr oft von unseren Gästen, wenn wir dann tiefer eintauchen in das Thema Kundenorientierung oder Customer Experience, wie wichtig die Unternehmenskultur eines Unternehmens ist, um tatsächlich auch das zu liefern, was die Kunden sich wünschen. Jetzt ist es ja bei euch so, dass ihr, ich sage jetzt einmal, sehr viele ganz tolle Einzelkämpfer habt. Also ich vergleiche das ein bisschen jetzt mit so einer Fußballmannschaft, wo es wirklich lauter Helden und Heldinnen gibt, die echt ganz tolle Spieler am Feld sind und extrem toll auch beim Kunden abschneiden. Und ich glaube, da sind wir uns einig, zumindest wir drei hier mal auf alle Fälle und sicher da draußen auch eure Kunden und Kundinnen. Ihr habt ja immer einen Stockerlplatz bei Top Service Österreich. Also Hochachtung. Dahinter stehen ja sehr viel Kundenfeedback, das da abgefragt wird. Und es verwundert mich jedes Jahr aufs Neue, dass ihr es wieder schafft, der Beste zu sein oder schlechtestenfalls der zweite Platz. Also es ist gigantisch. Und da stellt sich aber doch die Frage, wie kann eine Organisation wie eure, die aus so vielen Einzelplayern besteht, aber dennoch in Summe so gut performen? Also wir haben einerseits gute Einzelplayer und wir haben aber auf der anderen Seite natürlich auch organisatorische Bestimmungen, rechtliche Regulatorien, die ihr natürlich als Dach auch einhalten müsst. Wie schafft ihr es, dass das so gut zusammenpasst?
In der Tat immer wieder eine Herausforderung, das Thema Kunde wirklich im Zentrum zu halten. Das ist ja klar in so einer Organisation. Aber der Schlüssel zum Erfolg ist ein Stück weit, dass wir kein Konkurrenzdenken hier im Haus haben, sondern ich glaube, ein wichtiger Punkt, und das zahlt so ein bisschen darauf ein, dass der Einzelkämpfer ja nicht wirklich ein Einzelkämpfer ist, sondern der kann natürlich den kompletten Service der Company nutzen, aber er kann auch das Know-how seiner Kollegen nutzen. So, genau das ist das, was wir gemacht haben, dass wir regelmäßige Kreise geschaffen haben, Plattformen geschaffen haben, die in Präsenz, aber auch durchaus remote sein können, wo wir andere oder wo Berater, andere Berater an ihren Erfahrungen, die sie gerade ganz aktuell machen, teilhaben lassen. Und wir haben das mal, oder der Dr. Pohl, der Firmengründer, hat mal gesagt, der Große hilft dem Kleinen und der Kleine dem Großen, weil jeder hat irgendwo eine Erfahrung, die er teilen kann. Und von der Summe der Erfahrung können wir dann alle partizipieren. Und das schaffen wir sehr, sehr gut, dass wir das in unserer Organisation auch leben, weil wir, wie gesagt, dieses Konkurrenzdenken gar nicht haben, so nach dem Motto, wenn ich das jetzt erzähle, dann verliere ich ja vielleicht was. So denken wir nicht, sondern wir sagen, wenn wir alle uns einbringen, dann ist das gesamte mehr. Und am Ende geht es darum, den Kunden immer mehr zu verstehen, weil auch Kundenbedarf sich in den heutigen Zeiten, die sehr schnelllebig sind, mit externen Faktoren getrieben sind, teilweise verändert. Und deswegen helfen wir uns gegenseitig. Und das ist mit Sicherheit einer der wichtigsten Bausteine in unserem Kulturkonzept, so würde ich es mal formulieren.
Du hast ja im Vorgespräch erzählt, du bist seit 40 Jahren im Vertrieb, und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin im Vertrieb und ich habe meine persönlichen Kunden und die habe ich mir höchstwahrscheinlich jahrelang aufgebaut und betreut und habe auch viel Zeit in diese Kundenbeziehungen investiert. Da schaue ich natürlich drauf, dass ich in meiner One-to-One-Kundenbeziehung bestmöglich performe. Und ja, es ist natürlich schön, wenn mir mal ein Kollege oder eine Kollegin einen Tipp gibt oder wenn ich auch selbst mein Wissen weitergeben kann. Aber dann auch zu erkennen und daran mitzuarbeiten, als Ganzes gemeinsam zu wachsen, also ich glaube, das ist schon noch einmal ein großer Schritt, so über den Tellerrand meiner persönlichen Kundenbeziehungen hinauszudenken und dann so ein Mindset in solchen Vertriebsstrukturen wie der euren zu verankern, also das stelle ich mir schon extrem schwierig vor.
Ja, könnte man meinen, so will ich es mal formulieren, das hat ja eine 50-jährige Historie, dass dieses Konzept, dieser Mindset, wie du es gerade beschrieben hast, Alexandra, schon vom Unternehmensgründer reingetragen worden ist. Und ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg, wenn du vorne wirklich bei Beginn direkt bestimmte Themen etablierst, Werte definierst, Visionen gemeinsam entwickelst, was wir jetzt gerade tun. Wir gucken jetzt gerade in Richtung 2030 und sagen, wir wollen eine Vision für die nächsten 5 Jahre nochmal entwickeln, mit dem Wissen, was wir heute haben. Wenn du das alles machst, also vorne klare Werte schaffst, dann auch die Menschen auf dieser Reise mitnimmst, ihnen auch immer das Gefühl gibst, auch über Wertschätzung, dass sie nicht nur produzierender Teil von etwas sind, sondern wirklich Teil einer Gemeinschaft und auch ihre Ideen mit in eine Vision überträgst, dann ist das kein Problem. Das ist sehr intensiv, da gebe ich dir völlig recht. Das ist kein Selbstgänger, das musst du jeden Tag aufs Neue auch erlebbar machen, weil ansonsten verliert man natürlich auch Menschen, das fragmentiert sich. Aber da liegt eine große Stärke jetzt auch der deutschen Vermögensberatung aufgrund dieser Kultur, die es seit 50 Jahren in Deutschland gibt, seit 30 Jahren. Wir haben dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum hier in Österreich, sehr, sehr erfolgreich leben. Und wie gesagt, wir verstehen uns da als Gemeinschaft und die Gemeinschaft in den Vordergrund zu stellen, das ist der Schlüssel zum Erfolg.
Ich habe da deshalb jetzt ein bisschen nachgebohrt, weil ich weiß, dass das für viele Unternehmen, ganz egal in welchem Geschäftsmodell oder in welcher Branche, es ist immer eine große Herausforderung, viele Einzelkämpfer auf ein großes Ganzes einzuschwören. Und wenn ich jetzt in einem Unternehmen bin, wo eh alle ständig zusammen im Büro sitzen, plus minus jetzt ein paar Homeoffice-Tage und gemeinsam am Produkt oder am Projekt arbeiten, dann sind das bei euch schon ganz andere Rahmenbedingungen. Und deshalb bin ich so davon überzeugt, dass man da viel von euch lernen kann.
Sehr gerne.
Was mich interessieren würde, ist, wenn wir auf der einen Seite eben darüber gesprochen haben, über die Kultur und dass ihr euch als Gemeinschaft versteht und gleichzeitig, wie Alexandra schon angesprochen hat, ihr seid seit der Geburtsstunde von Top Service Österreich mit dabei und leitet hier immer ganz herausragend ab. Das bedeutet, ihr müsst ja auch ein ganz klares Verständnis von eurer Kundenorientierung haben. Da muss es ja auch ein klares Credo geben und da muss es ja auch ein Selbstverständnis geben und da muss es natürlich auch ganz konkrete Maßnahmen geben, um so erfolgreich zu sein. Kannst du uns ein bisschen was erzählen, also parallel zur Kultur, welches Kundenverständnis ihr habt und wie ihr das umsetzt?
Ja, mache ich sehr gerne. Wir haben ja einen etwas anderen Ansatz wie vielleicht viele andere Gesellschaften. Wir sagen ja, und ich glaube, das ist auch total wichtig, wir haben eben auch schon von Vertrauen gesprochen, Wir sagen ja ganz klar auch im Kundengespräch, wenn wir neue Kunden kennenlernen, dass wir jetzt nicht mit irgendeinem Produkt um die Ecke kommen und sagen, und da ist es jetzt und gut, dass Sie heute kommen, weil das ist auch heute noch im Sonderangebot. Das ist ja nicht unsere Welt, in der wir leben, sondern wir bauen ja eine langfristige Beziehung auf. Und das ist ja auch ein Punkt, wenn wir über Kundenzentrierung sprechen, dann kann man natürlich auf den schnellen Erfolg setzen oder aber auch langfristig in die Zukunft schauen, gemeinsam mit dem Kunden. So dass wir ja in unserer Strategie, die wir haben, mit dem Kunden im Erstgespräch gar keine Verträge oder sowas abschließen, sondern sehr dezidiert mit dem Kunden darüber reden, wo steht er heute, was ist sein Plan für die Zukunft, gibt es da jemanden, der vielleicht sagt, er will mal ein Haus bauen, dann spielt das eine Rolle, gibt es jemanden, der sagt, ich will irgendwann mal eine Familie gründen. All diese ganzen Dinge versuchen wir zu erfragen, um dann auch zu sagen, okay, für diese Lebensphasen, die der Kunde für sich selber definiert hat, überlegen wir jetzt mal, welches Konzept da am besten zupasst. Deswegen ist es bei uns auch kein Produktverkauf, sondern das Produkt steht dann am Ende, wenn wir den Kundenbedarf erfasst haben und der Kunde auch sagt, was er bereit ist, dafür zu tun. Weil natürlich kostet das Geld, das ist ja gar keine Frage. Und manchmal, je nachdem, in welcher Lebensphase man ist, kann man sich vielleicht heute nicht alles erlauben, um seine ganzen Wünsche und Ziele zu erreichen. Aber dann kann man ja trotzdem einen Weg schon mal losgehen und mit dem Kunden erarbeiten, was ihm besonders wichtig ist, um es dann genau tailor-made, wie man das ja heute so schön sagt, dann für den Kunden bereitzustellen. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu vielen anderen Bereichen. Und da will ich jetzt gar nicht nur auf unsere Branche gucken, sondern guck da über die gesamten Branchen mal hinweg. Wir haben einen komplett anderen Ansatz. Bei uns gibt es kein Produkt, wenn man den Laden betritt, um es mal so zu sagen, sondern bei uns gibt es das Produkt. Das heißt, wir fragen jetzt erstmal, was seine Wünsche und Ziele sind und bauen es dann so, dass es für den Kunden passt.
Das finde ich jetzt total spannend und da möchte ich gerne nochmal einhaken bei dem Thema Wünsche und Ziele. Barbara und ich, wir begleiten ja gerade ein Unternehmen aus einer ganz einer anderen Branche zum Thema Bedarfsermittlung versus Wunschermittlung. Und es ist sicher ein großer Schritt für ein Unternehmen, sich vorzunehmen, die Wünsche der Kunden herauszufinden, weil es ist so, wie du gerade erzählt hast, der Fokus verschiebt sich zunächst einmal weg vom Produkt oder vom Angebot hin zum Kunden. Aber es ist auch auf der Kundenseite gar nicht so einfach, sich seiner Wünsche überhaupt mal bewusst zu werden und diese auch artikulieren zu können. Vielleicht auch jetzt Fremden gegenüber. Ich rede jetzt gar nicht so sehr vom Hausbauen oder Kinderwunsch, sondern auch von tiefer liegenden Wünschen. Wie findet ihr die heraus?
Also erstmal ganz klar, es gibt so ein paar Parameter, die sehr offensichtlich sind, die man natürlich abfragen kann. Und wie gesagt, jeder Kunde ist natürlich auch ein bisschen anders. Aber jetzt gucke ich auf 30 Jahre Erfahrung zurück und zigtausend zufriedene Kunden. Da kommen wir natürlich in der Beratung an vielen Themen vorbei. Und wir haben eben über das Thema Erfahrungsaustausch gesprochen. Das ist genau der Punkt. Wie kann ich beim Kunden noch besser Wünsche erfragen? Und da gibt's die offensichtlichen, Alexandra, was hast du gerade gesagt, aber dann gibt's auch vielleicht den von finanzieller Unabhängigkeit oder von der Reise, die ich irgendwann mal machen will. Und ich glaube, es geht ja nicht nur um die Wünsche, sondern es geht ja, und den hast du auch schon genannt, um den Bedarf. Weil vor dem Wunsch, vor der Wunscherfüllung steht ja auch immer ein Stück weit ein Bedarf. So, und was muss ich tun, um meine Wünsche erfüllen zu können? Und da versuchen wir natürlich durch Beobachtung beim Kunden, manchmal kommen ja auch Informationen in Nebensätzen, das immer zu einem klareren Bild zusammenzubauen. Und wenn wir das Konzept präsentieren, dann machen wir es natürlich nochmal, dass wir dann nochmal durchgehen, was haben wir gemacht, haben wir irgendwas vergessen, ist Ihnen noch was eingefallen, um es dann nochmal zu adjustieren. Aber in der Tat versuchen wir über diese Plattform von erfahrenen Beratern genau diese Fragestellung, die man vielleicht außerhalb dieses, ich habe ein Prospekt und da gehe ich an den 5 Punkten vorbei, immer ein Stück weit diverser zu gestalten. So, das ist nicht einfach, aber das ist ja am Ende auch das, was uns am meisten Spaß macht, immer jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Und wie man so neudeutsch immer so schön sagt, tiny little steps, da gibt's kein Big Bang, da gibt's auch keine Patentlösung, weil das wäre ja zu schön, wenn man das wie so ein Konzept ausrollen könnte, dann würde ich ja sagen, ist das, was ich vorher gesagt habe, ad absurdum geführt, dass wir tailor-made arbeiten. Ne? Aber natürlich, ganz klar, es lebt von der Interaktion mit dem Kunden. Es geht ja nicht nur um den Abschluss vorne, sondern es geht ja um auch die Begleitung während der gesamten Phase. Und deswegen finde ich, neben dem, was ich vorne mal als Dienstleistung bringe, auch wenn wir von Kundenzentrierung sprechen, ist viel, viel wichtiger, was passiert auf der Strecke danach. Also wie erlebt er das und was kann ich da tun, um da noch besser zu werden? Und das, wie gesagt, ist dann die nächste Herausforderung, diese vielen sogenannten Touchpoints optimal zu nutzen, um auch readjustieren zu können. Weil manchmal ist eine Information im Bereich A, die aber Relevanz für alle anderen Bereiche hat. Und das miteinander zu vernetzen und auch dieses gemeinsame Verständnis zu entwickeln. Wir haben eben über Kultur gesprochen, dass wir alle kundenzentriert sind. Also nicht nur der Berater draußen, sondern auch hier in der Zentrale, in den Fachbereichen. Und dann auch überlegen, ich habe jetzt gerade dies oder das als Kontakt gehabt, wie kann ich das nutzbar machen in unseren Systemen, CRM-System, aber auch vielleicht in so einer Austauschrunde innerhalb der Abteilungen, um vielleicht so einen ersten Eindruck auch von dem Kunden zum ganz neuen Thema entsprechend transparent zu machen. Also es geht am Ende um viel Kommunikation, Information auch untereinander, um in der Strecke danach besser zu werden, aber auch vielleicht einen Rückschluss zu haben aus der Kundeninformation, dass wir vielleicht vorne in der Erstberatung ein paar Sachen vielleicht generell aufnehmen sollten. Also das ist so miteinander verknüpft und ich hatte eben schon von Herausforderungen gesprochen. Das ist ein permanenter Prozess. Also Kundenzentrierung heißt nicht, ich habe ein System, da sitze ich jetzt und paddel das da alles ein und dann bin ich total kundenzentriert. Das ist ja Quatsch, weil das ist ja ein total lebendes Thema und hat eine Dynamik durch neue Medien, äußere Einflüsse. Jetzt nehmen wir Pandemie, Gott sei Dank ist sie vorbei. Aber auch das hat ja was mit dem Thema Kundenzentrierung gemacht. Da haben wir ja ganz schnell gemerkt, wo funktioniert Kundenzentrierung und wo nicht.
Richtig, ja, absolut. Jetzt hast du schon gesagt, dass das natürlich auch eine gewisse Investition von eurer Seite ist. Also wenn ihr die Gespräche mit den Kunden führt, wenn ihr herausfindet, welchen Bedarf und welche Wünsche die Kunden haben, bis es dann tatsächlich auch ja letztlich ja auch zu einem Abschluss kommt, ist das ja ein großes Investment. Viele Banken haben ja immer wieder darüber diskutiert, dass es auch in Richtung Honorarberatung gehen soll. Und so wie die Quirinbank war ja eine der ersten, die das umgedreht hat und die gesagt haben, okay, wir führen eine Honorarberatung ein, weil das eigentlich unsere ursächliche Leistung ist und halten dann alle mit Produkten verbundenen Kosten und auch Provisionen sehr, sehr transparent, um die maximale Transparenz zum Kunden auch zu bringen und haben das ja sogar in so einer Art Bibel oder Gesetzbuch ja zusammengeschrieben, was der Kunde sich alles erwarten darf. Was ist denn deine Einstellung zum Thema Honorarberatung, wenn das eure ursprüngliche Leistung ist? Und warum ist das nicht euer Weg?
Also zum Thema Honorarberatung, also ich sage jetzt mal, dann muss man sich Beratung leisten können. Da fange ich mal an. Also nicht jeder wäre bereit, weil das vielleicht finanziell auch gar nicht leisten kann, für eine Beratung einen Stundensatz wie beim Rechtsanwalt oder beim Steuerberater zu bezahlen. Das können breite Bevölkerungsschichten nicht. Und das Thema Honorarberatung hat ja auch in einigen anderen europäischen Ländern nicht dazu geführt, dass die Qualität der Beratung besser geworden ist. Und vor allen Dingen hat es dazu geführt, dass breite Bevölkerungsschichten gar keine Absicherung mehr in Anspruch nehmen. So, und das ist also volkswirtschaftlich natürlich ein totaler Albtraum. Wir sagen, wir nehmen für die Beratung vorne das Konzept erstellen, kein Entgelt, weil wir sagen, wir sind in der Beratung so gut. Wir haben ja auch Transparenz rund um unsere Kosten zu allen Produkten, die wir dann vermitteln. Und wir sagen, wir sind so gut, dass der Kunde dann die entsprechende Vergütung im Produkt akzeptiert und da sind wir sehr erfolgreich mit, so will ich es mal sagen. Also das Thema Honorarberatung spielt bei uns in unserer Denke erstmal keine Rolle.
Danke. Jetzt wollen wir aber natürlich auch den Sound.
Sound, genau.
Da auch mitgebracht hast. Und da hören wir gerne mal kurz rein. Okay, also wir hören schon das Klingeln des Telefons oder das Ringen des Telefons.
Ich hätte schon abgenommen fast, ja.
Ja. Renato, was verbindest du denn damit? Wie hängt dieser Klingelton oder dieses Klingeln oder Läuten des Telefons mit Kundenorientierung, mit eurer Kundenorientierung zusammen?
Ja, ich war ja sehr beeindruckt von der letzten Preisverleihung, was österreichischen Bahnbetriebe da hinbekommen haben, die, wenn ich das auch richtig im Kopf habe, unter 10 Sekunden jedes Telefonat entgegennehmen. Das ist natürlich mega. Ich würde jetzt mal sagen, da sind wir noch nicht, aber wir arbeiten dran. So, warum habe ich den Ton gewählt? Weil es für mich so ein Symbol ist von, jemand hat einen Grund anzurufen, weil er vielleicht eine Nachfrage zu einer bestehenden Dienstleistung hat oder. Und die klassische Interaktion heute mit dem Kunden, man glaubt es ja kaum, findet nach wie vor über Telefon, Handy, wie auch immer statt. Bei E-Mail, Social Media, alle Omnikanal-Strategien ja, aber der Hauptteil erfolgt halt immer noch über den klassischen Anruf. Und deswegen sage ich, ist das für mich synonym für unsere Dienstleistung, weil da können wir es erlebbar machen. Also er hat ein Anliegen, er kommt bei uns an. Das ist natürlich für uns eine unfassbare Chance, genau in diese Interaktion, die ich eben beschrieben habe, wieder reinzukommen. Aber wir können halt auch diesen Mehrwert liefern, den wir ja immer versprechen. Und der Mehrwert ist ja, wenn du mal was hast, dann kannst du jederzeit anrufen und kümmern uns um dein Anliegen und werden das auch für dich lösen. So, und deswegen sage ich, ist das für mich, was der häufig gewählte Kontakt vom Kunden in unsere Richtung ist, für mich auch genau der Sound, der dazu passt.
Schön hergeleitet, auch der Vergleich mit der ÖBB. Übrigens ist auch bei der ÖBB, obwohl die so viele unterschiedliche Kanäle anbieten und natürlich auch KI-gesteuerte und mit Chatbots sehr viel experimentieren und einsetzen und im Online-Bereich und so weiter, aber auch bei der ÖBB ist das klassische Kanal oder der meistgenutzte der Kunden, der Griff zum Telefon und der Anruf. Und wir sind sicher, ihr werdet da mit den Zeit sehr, sehr gut auch an die ÖBB heranreichen können. Renato, jetzt haben wir schon drüber gesprochen. Ihr seid schon lange Zeit wirklich on top. Gibt es aber dennoch Themen oder Herausforderungen in Bezug auf Kundenorientierung, wo du sagst, das haben wir vielleicht schon sehr oft probiert oder das Thema steht schon länger auf unserer Agenda, haben wir schon 1000 Mal probiert und 1000 Mal ist nichts passiert. Gibt's da vielleicht irgendwelche Themen, wo du sagst, da bist du selbst noch nicht ganz zufrieden, da möchtest du die Organisation gerne noch weiterentwickeln?
Also, natürlich sind wir noch nicht am Ende unserer Reise angekommen. Ich glaube, das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Und dann wäre ja die nächste Frage, ob es dann überhaupt noch Spaß macht, weil ja dann die Herausforderung irgendwann nicht mehr da ist. Aber natürlich gibt es Dinge, die wir auch bei uns noch optimieren müssen. Also ich habe jetzt gerade so ein Thema wie Social Media, Omnikanal-Strategien gestrichen. Da sind wir mit Sicherheit nicht da, wo wir sein müssten. So will ich es mal formulieren. Also auch dieses ganze Thema vom Kunden selbst initiierte Services, die er machen kann. Also da ist schon noch ein Stück Weg zu gehen. Wir haben uns da auf den Weg gemacht, machen das sehr sorgsam, sprechen auch natürlich viel mit den Kunden darüber, was die Erwartungshaltung jetzt an uns als DVAG ist. Um dann aber auch wirklich vom Kunden zu sagen, das sind die 2, 3, 4, 5 wichtigen Themen und die versuchen wir jetzt umzusetzen. Und das Thema Social Media ist mit Sicherheit eines oder Omnikanal-Strategie. Ein anderes Thema ist natürlich, und das ist ja ein leider Gottes inflationärer Begriff geworden, ist das vielleicht ins Leben rufen von Ökosystemen. Also ein Kunde, der sich an uns wendet als Bank, erwartet natürlich Bankprodukte, Versicherungsprodukte, alles, was man damit assoziieren kann. Heute ist es aber vielleicht so, jetzt bleibe ich mal bei dem potenziellen Bauherrn, der mit uns mal seinen Bau geplant hat, jetzt ist es soweit, dann könnte ja eine Erwartungshaltung sein, dass man ihm eine Informationsplattform zur Verfügung stellt, wo die Produkte, die er vielleicht schon mal abgeschlossen hat, aber auch die, die er dann noch braucht, natürlich eine Rolle spielen, aber vordergründig erstmal der Kundenbedarf im Fokus steht. Der braucht vielleicht noch ein Grundstück, auf dem er bauen kann. Der hat vielleicht eine Frage zu Fördermöglichkeiten. Der sucht vielleicht irgendeinen Handwerker, braucht insgesamt Information. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir sehr intensiv drüber nachdenken müssen, weil am Ende werden sich Produkte, das ist meine persönliche Meinung, immer mehr angleichen, weil es einfach Standards im Markt gibt, von denen man nicht abweichen kann. Das ist das eine. Ja, wir haben ein besonderes Konzept zur Bedarfsermittlung, was ganz vorne steht und natürlich auch begleitet. Aber ich glaube, dem Kunden einen Zusatznutzen zu bieten, außerhalb des eigentlichen Produktes, was damit vielleicht verknüpft sein kann, das wird der Schlüssel zum Erfolg für die Zukunft sein. Und das ist dieses Ökosystem, wo ich mich als Kunde informiere und dann all meine Bedarfe, die ich für mich sehe, abgedeckt. Ich glaube, das ist das, wo wir uns auch in der Zukunft hin entwickeln müssen für bestimmte Bereiche. Und das passt dann auch wieder zur Firmenphilosophie, dass wir gesagt haben, Vermögensberatung, das sind wir. Und Vermögensberatung für alle. Dass wir sagen, okay, was heißt denn, wie definieren wir das für die Zukunft? Und da kann dann eben auch, können Themen eine Rolle spielen, wie ich sie gerade versucht habe zu skizzieren an einem Beispiel, um über das Produkt hinaus, was er bei uns ja immer bekommt, eben auch Zusatznutzen zu stiften. So, dass er, wenn er einen Bedarf hat, wirklich immer erstmal bei uns vorbeikommt. Das muss ja das Ziel eines jeden Unternehmens sein, dass die enge Verknüpfung da ist. Wenn ich ein Thema habe, gehe ich dahin und da wird mir geholfen.
Weil natürlich ihr auch schon sehr viel investiert in diesen Vertrauensaufbau, über den wir erst schon gesprochen haben, die Strecke, bevor es dann eigentlich schon zum Abschluss kommt. Und natürlich ist das Vertrauen in dem Fall auch Gold wert. Mir gefällt das auch sehr gut, was du gesagt hast, Produkte gleichen sich immer mehr an. Wir arbeiten jetzt gerade auch für ein großes Handelsunternehmen, wo wir auch gesehen haben, über den Preis oder über die Qualität der Produkte alleine kann man sie kaum mehr differenzieren, aber man kann sie sehr wohl über den Zusatznutzen oder über die Customer Experience differenzieren. Und das ist also die Währung der Zukunft und das auch gut miteinander zu verknüpfen. Und du jetzt gesagt hast, vom Produkt her hin Richtung Zusatznutzen, ja, eine total spannende Überlegung, auch in Richtung Ökosysteme.
Absolut. Und das lässt wirklich unser Herz höher schlagen, weil das ja auch für uns so der Gipfel der Custom Experience ist. Wir haben ja in den TSÜ-Berichten ja auf diesem Pfad aufgezeichnet, wo es in Richtung des Gipfels der Kundenorientierung geht. Und das Ökosystem ist da natürlich der Gipfel.
Ja, also ich meine, jeder macht das ja auch so ein bisschen, um sich vom Wettbewerb abzuheben. Und ich glaube, da wird sich das für die Zukunft auch entscheiden, wer in dem Markt dauerhaft bleiben kann oder aber einer knallhaften Vergleichbarkeit auch ausgesetzt sein wird über Preis, über Produkt und so weiter. Und unser Ansatz ist ja der, dass wir natürlich auch sagen, das wissen wir aus der Historie, dass ein Kunde, der sehr zufrieden mit uns ist, natürlich eine ganz andere Markentreue auch hat. Also das muss man ja auch ganz deutlich sagen. Wir wissen, dass ein zufriedener Kunde, der diese ganzen Dinge erlebbar gemacht hat, mehr kauft. Also das heißt, der Durchschnittsumsatz bei diesem Kunden dann auch entsprechend größer ist. Und natürlich auch, dass der uns mal einen Fehler eher verzeiht. Deswegen, das ist ja auch so ein bisschen Selbsterhaltungstrieb, weil das Leben ist halt keine Einbahnstraße, sondern es kann ja auch mal eine Unwägbarkeit sein. Und deswegen sagen wir, je früher wir uns positionieren und das alles erlebbar machen, Zusatznutzen stiften, desto eher kommen wir natürlich auch mal durch diese schwierigeren Phasen. So, und da werde ich Ihnen als Profis natürlich nichts Neues erzählen, dass natürlich auch im Long Run so eine Strategie immer die bessere ist, weil es eben auch mehr Erträge erwirtschaftet. Aber, und das ist das Wichtige, vor dem Ertrag steht erstmal die Investition. So, das heißt, man muss dann auch klaren Fokus haben. Ich muss nicht heute 1 Euro rein, morgen 2 rauskriegen, sondern man muss etwas entwickeln für die Zukunft, was ein Gesamtbild gibt. So, und das kostet erstmal Geld, was ein Invest ist, wobei ich sage, jeder Unternehmer investiert immer. Und am Ende muss ich an das glauben, was ich sage. Und das ist eben, wir haben eben über Unternehmenskultur gesprochen, etwas, was man auch tief im Unternehmen verankern muss, vom Management kommend bis hin zum Mitarbeiter, der jeden Tag in Kundenkontakt steht, dass jeder das versteht, dass je besser er das auch verinnerlicht, wir auf dieses ferne Zielbild dann auch einzahlen. Und deswegen immer schön kundenorientiert bleiben. Wer sonst?
Dein Wort in Gottes Ohr.
Eine Anspannung, die man hat. Und wie gesagt, ich will jetzt hier keine heile Welt bei der DVAG malen, aber wir arbeiten da sehr intensiv dran und versuchen halt auch aus den Themen zu lernen. Deswegen eine gute Fehlerkultur, wie ich finde, das gehört ja auch ein Stück weit mit dazu, dass man Fehler als Chance sieht, aber auch Fehler, was sein persönliches Ego betrifft, ein bisschen zurückstellt, was ja gar nicht schlimm ist, weil einer, der nichts macht, macht auch keine Fehler. So, und insofern muss man da einfach sagen, du hast was probiert, das hat er ja nicht argwöhnisch gemacht, wenn es dann vielleicht mal schief gegangen ist, aber lass uns daran teilhaben, damit nicht der Nächste auch nochmal den Weg geht und den gleichen Fehler macht. Das
ist ja so mein. Ist es, genau.
Dann vielen, vielen Dank, lieber Renato. Ich glaube, das war jetzt ein ganz wunderbares Schlusswort unter Anführungszeichen. Immer kundenorientiert, konstant kundenorientiert zu bleiben. Danke, dass du uns in unsere, ich würde jetzt sagen Ursprungswelt, aber in meine Ursprungswelt entführt hast. Es hat uns sehr, sehr viel Freude gemacht. Danke für die Offenheit. Danke für die Einblicke, die du mit uns geteilt hast. Und ja, wir sind schon sehr gespannt beim nächsten Top Service Österreich Durchlauf, wo die DVAG zu liegen kommt oder in welche Höhen sie hinaufsteigt.
Ja, also erstmal vielen Dank für die Chance, liebe Barbara, liebe Alexandra, hier heute überhaupt dabei sein zu dürfen. Und unser Ziel ist die Nummer 1.
Klare Ansage. Danke, Renato. Das war's zu dieser Folge. Wenn du Lust auf noch mehr Sounds hast, dann schau doch gerne auf kunde21.com vorbei und folg uns auch auf LinkedIn. Und vielleicht geht sich auch eine 5-Sterne-Bewertung aus. Wir danken dir.
Ja, und wie Kundenorientierung für unseren nächsten Gast klingt, hörst du gerne in 2 Wochen in einer weiteren Folge.